Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Einen wunderschönen guten Morgen zur Mitte der Woche. Natürlich beschäftigen wir uns weiterhin mit den Auswirkungen der Wahlen. Und dabei ist uns unter anderem Folgendes aufgefallen. Die Grünen verlieren bei der Bezirkswahl deutlich. Okay, das ist jetzt noch nicht die Überraschung, das ist ja seit Montag bekannt. Aber wenn wir genauer hinschauen, die AfD gewinnt im Verhältnis zu anderen Bundesländern, in Hamburg eher moderat, aber in Teilen von Bergedorf, steigt die AfD nicht nur, sondern sie schießt geradezu nach oben. Was sind die Gründe? Wir bekommen hoffentlich Antworten, und zwar von dem Mann, der mit seiner Partei in Bergedorf insgesamt vorne liegt, nämlich von Julian Emrich. Er ist Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bergedorfer Bezirksversammlung. Es gibt neue Zahlen zur Kriminalität in unserer Stadt. Polizeireporter André Zantwakili hat diese Zahlen exklusiv vorab und wird sie uns vorstellen. Geht die Kriminalität in Hamburg nach oben oder geht sie runter? Erfahren wir gleich. Stichwort Drogen. Es gibt ein neues Problem und das hat nichts mit der Cannabis-Teillegalisierung zu tun. Wir sprechen gleich über den unter Schülern immer weiter steigenden Konsum von Lachgas. Soweit unsere Themenvorstellung für heute. Noch schnell ein Dankeschön an unsere Hörerin Evelyn Lanese. Sie hat uns zur Episode von gestern geschrieben: Vielen Dank für Ihren Diskurs zu den Wahlen. Das war sowohl aufschlussreich als auch stärkend. Danke für das Lob. moinhamburg@abendblatt.de ist unsere Mailadresse. Feedback immer und gern. So, geht los. Wir starten jetzt.
Dieses Thema wird heute wichtig für unsere Stadt.
Bergedorf sticht bei den Bezirkswahlen heraus. Zum einen, weil dort die CDU gewonnen hat. Sie liegt vor der SPD und ich muss nicht extra erwähnen, dass die Grünen auch dort ordentlich verloren haben. Aber etwas ganz anderes ist auffällig und wir hier von Hamburg am Morgen glauben, wir sollten da etwas genauer hinschauen. Besprechen wir mit dem Wahlsieger in Bergedorf, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU vor Ort. Guten Morgen, Julian Emrich.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ich starte mal mit den Fakten, okay? Also 28,6% für die CDU. Damit sind sie die Nummer 1 in Bergedorf. Glückwunsch erstmal. Auf der 2 dann die SPD mit 26,6. Dann kommen die Grünen mit 14,4. Dem gehen herbe Verluste voraus. Aber praktisch gleich auf mit den Grünen dann schon die AfD. Also ich würde mal sagen, Herr Emrich, soweit ist die aktuelle Gemengelage doch nicht weiter auffällig. Das beobachten wir doch auch in anderen Stadtteilen. Soweit richtig, oder?
Das ist so. Das ist natürlich trotzdem nicht zufriedenstellend, dass die AfD viertstärkste Kraft ist. Aber wir beobachten es leider überall so, dass dort Zugewinne zu verzeichnen sind. Wir freuen uns natürlich erstmal über unser eigenes Ergebnis.
Ja, das ist ja völlig klar und das müssen Sie ja jetzt auch sagen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Und da ist uns hier zumindest bei Hamburg am Morgen was aufgefallen, nämlich neu aller Möhe. Und da sieht es dann schon etwas anders aus. Da schießt die AfD auf 23,2% nach oben. Über 10 Prozentpunkte mehr bei der Bezirkswahl. Und damit liegt die AfD, und das kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen, knapp, aber sie liegt vor ihrer CDU und nur knapp hinter der führenden SPD. Sie werden ja auch so sehr ins Detail gehen, wie wir das hier machen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben?
Erschreckend. Das zeigt, dass wir da ein Problem haben. Wir sind noch in der Analyse, woran das genau hängt. Aber am Ende des Tages kann man schon ein paar offensichtliche Dinge, die zu diesem erschreckenden Wahlergebnis beigetragen hat, benennen. Wir haben dort viele Russlanddeutsche leben, die auch noch russisches Fernsehen gucken, die wahrscheinlich mit dem Umgang mit dem Ukraine-Krieg nicht einverstanden sind, die Putin hören, wie er die AfD lobt und die dementsprechend dann ihr Kreuz machen. Das ist natürlich eine erschreckende Entwicklung. Da haben wir Bevölkerungsteile ein Stück weit auch verloren. Hinzu kommen die vielen Unzufriedenen, die mit der Ampel nicht unzufrieden sind, aber auch unsere Politik nicht mögen, die dann auch in der AfD ein Sammelbecken gefunden haben. Das so als erste Kurzanalyse.
Okay, lassen Sie uns das mal sortieren. Sie sagen, die gucken russisches Fernsehen. Klar, gucken Sie Propagandafernsehen, also so, zumindest nach unseren Begriffen. Wir sind ja da immer sehr schnell in der Wertung. Aber das ist dann tatsächlich der Grund, warum Sie sagen, die fühlen sich ihrem Land halt so zugehörig, fühlen sich im Recht mit diesem Krieg und sagen dann, naja, was soll ich hier wählen? Da kann ich ja nur die AfD wählen.
Also es gibt natürlich solche und solche. Wir haben ja ganz viele Russlanddeutsche, die eben auch absichtlich nach Deutschland gekommen sind. Und es sind auch Deutsche. Wir sind auch mit vielen im Gespräch. Ich habe auch zwei Veranstaltungen von den Russlanddeutschen besucht, der Landsmannschaft. Also dort sind ganz viele, die sich auch Deutschland zugehörig fühlen. und dementsprechend auch die deutsche Politik natürlich vertreten, beziehungsweise die dann auch CDU wählen oder zumindest eine Partei der Mitte. Aber es gibt eben auch viele, die wir unterwegs verloren haben, die sich einen stärkeren Staat wünschen, einen autoritären Staat, so wie es in Russland ist. Und das ist natürlich dann das Sammelbecken für die AfD. Also diese Menschen werden eher AfD wählen als die demokratische Mitte.
Jetzt haben Sie zum zweiten Mal den Begriff "Wir haben die verloren" benutzt. Das klingt ja dann eigentlich, also ich will Ihnen jetzt nicht das Wort im Mund umdrehen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber nach allen Gesprächen, die man ja auch selbst so im Freundeskreis hat, wenn man merkt, man stößt auf eine bestimmte politische Ausrichtung, im Guten wie im Schlechten, die ist ja meistens sehr festgefahren und kaum noch in irgendeiner Form zu verändern. Mhm. Schon gar nicht mit unseren Argumenten. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass Sie die tatsächlich verloren haben, oder haben Sie eine Idee, wie Sie die zurückholen könnten?
Parlamentarisch ist das schwierig, weil es gibt überhaupt keinen Grund, in Bergedorf als auch in Gesamt-Hamburg die AfD zu wählen. Ich selber bin ja nun Fraktionsvorsitzender der CDU in Bergedorf und ich erlebe die AfD im Parlament, oder besser gesagt auch nicht, denn da wird kaum was geleistet im Parlament. Die Anträge, die gestellt werden, immer nur einer pro Sitzung, ist meistens sozusagen von höherer Stelle geschrieben, also wird hamburgweit in allen Bezirksparlamenten eingebracht, ohne Bergedorf-Bezug. Es wird sich kaum zu Wort gemeldet, also derjenige, der in Neu-Allermöhe die meisten Stimmen von der AfD bekommen hat, der hat noch nicht einmal im Bergedorfer Parlament geredet. So, das heißt, es gibt überhaupt keinen erklärbaren Grund, warum die AfD an der Stelle so stark ist, wenn man es mit der Sachpolitik hier in Bergedorf vergleicht. Und insofern werden die parlamentarischen Argumente hier eben weniger die Rolle spielen und vielmehr wird es Aufgabe von uns sein, aber aller demokratischen Parteien wieder mehr zu den Menschen zu gehen und sie dort abzuholen, wo sie sind, nämlich sozusagen entweder vor Ort, das heißt dort Präsenz zeigen, aber auch auf Plattformen wie TikTok. Also wenn man sich dort die Reichweiten einiger AfD-Mitglieder anschaut, das ist schon erschreckend und dann weiß man, woher die Zugewinne kommen.
Also interpretiere ich das
im luftleeren Raum und nicht im Parlament.
Interpretiere ich das jetzt richtig? Sie verbringen mehr Zeit auf TikTok als im Parlament? Also einige der AfD-Abgeordneten.
Korrekt. Also wie gesagt, die parlamentarische Arbeit der AfD ist erschreckend. Ich sage immer, Politik ist auch Handwerk und die beherrschen ihr Handwerk nicht. Und die haben ganz schlechte Politik für Bergedorf gemacht, nämlich indem sie kaum in Erscheinung getreten sind. Und am Ende gibt es keinen Grund, keinen inhaltlichen Grund, die AfD zu wählen, außer indem man Protest will oder eben ein anderes Deutschland.
Nochmal ein ganz anderes Thema, was mir zumindest in den letzten Jahren aufgefallen ist, was in Bergedorf eine große Rolle spielt. Nun kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich auch in einem Teil von Bergedorf wohne. Das ist Oberbillwerder. Und ich würde immer sagen, die Position der CDU, ob ich die jetzt gut oder schlecht finde, ist noch eine ganz andere Sache. Aber Sie haben eine sehr klare Position beim Thema Oberbillwerder. Nämlich, wollen Sie die einmal noch mal kurz erklären, bei diesem Projekt, da geht es ja darum, neuen Wohnraum zu schaffen. Und Ihre Position ist?
Genau, also Oberbillwerder soll ein neuer Stadtteil werden mit 7000 Wohnungen für bis zu 15.000 Menschen auf grüner Wiese. Wir sagen, dieser Stadtteil in der Dichte, also viel zu eng, zu dicht, zu hoch, passt nicht zu Bergedorf. Es wird ganz viele Probleme geben von Lärm über Verkehr. Wir verlieren eine Freifläche und das überhaupt nicht nötig, weil wir können den dringend benötigten Wohnraum auch mit Nachverdichtung schaffen. Das heißt Lückenbebauung, das heißt höhere Geschosse in der Bergedorfer Innenstadt, in der Lübbrücker Innenstadt. Insofern gibt es auch die Alternative dazu. Und Oberbillwerder als solches ist auch schlecht geplant, so wie der Senat das vorhat. Und das ist der Grund, warum wir Oberbillwerder ablehnen.
Ja,
und da sind wir klar.
Ja, und das glaube ich, davon haben Sie auch profitiert, von dieser Klarheit in dem Fall, weil es da schon großen Widerstand gibt.
Es ist so, also für die Anwohner wird das nicht schön sein und für ganz Bergedorf wird es nicht schön sein, weil unsere These ist, dass Oberbillwerder sozusagen nicht gut ist für Bergedorf, also nur Nachteile mit sich bringt. Am Ende des Tages will die Stadt Hamburg hier in Bergedorf mal wieder sozusagen ihre Probleme lösen, ohne Rücksicht auf die bezirklichen Belange. Und ich bin Kommunalpolitiker und ich sage, dass das nicht gut ist für Bergedorf, so wie es geplant ist. Und deshalb muss der Senat sich da was anderes überlegen.
Die Ergebnisse der Bezirkswahlen mal etwas ausführlicher beleuchtet anhand des Beispiels Bergedorf. Danke an den Fraktionsvorsitzenden der CDU Bergedorf, Julian Emmrich. Kompletter Themenwechsel. Wir werfen jetzt einen Blick auf die neueste Kriminalstatistik. Das Abendblatt hatte diese Zahlen exklusiv vorab. Und wir besprechen sie jetzt mit Polizeireporter André Zantwakili. Mit wem sonst? André, die wichtigste Frage vorneweg. Gehen die Zahlen hoch oder runter?
Also die Zahlen gehen in diesem Jahr runter. Man hat also einen ganz schönen Kriminalitätsschwund in Hamburg bis Ende Mai, und zwar um 5,2%. Das sind so knapp 5.400 Taten weniger als im Vorjahr.
Das ist doch aber mal eine gute Nachricht. Das müssten wir eigentlich mal feiern. Sowas passiert ja nicht so oft. Was sind denn die Gründe?
Also die Masse ist die Diebstahlskriminalität, die runtergeht. Das ist auch ein Massendelikt. Ne? Man hat allein Diebstähle hat es in den ersten 5 Monaten dieses Jahres 40.700 gegeben. Das sind über 4.800 weniger als im Vorjahr. Und was die gute Nachricht ist, die Wohnungseinbrüche, die auch zu diesen Diebstahlsdelikten gehören, sind runtergegangen. Und auch die Autoaufbrüche, also die Taten, die den Bürger direkt betreffen. Und Keller- und Bodenaufbrüche sind auch nochmal ein Rückgang. Das heißt, auch da sind ja direkt Leute betroffen und diese Kriminalität ist echt rückläufig.
Ja, aber also wir können das Gespräch auch eigentlich an der Stelle beenden und sagen, jetzt freuen wir uns einfach mal. Aber wir fragen natürlich trotzdem nach, was vermutest du denn, was die Gründe dafür sind? Sind weniger, ich sag mal, organisierte Banden ins Land gekommen oder haben wir die vertrieben durch die starke Polizeipräsenz? Irgendwas muss es ja sein.
Also das ist natürlich beim Wohnungseinbruch naheliegend. Autoaufbruch ist es nicht so. Das ist viel Beschaffungskriminalität eigentlich. Da spielen natürlich auch eine Banden eine ziemliche Rolle, gerade wenn es so darum geht, hochwertige Teile von Autos abzubauen. Aber das ist halt nicht die Masse der Fälle, ne? So, und das ist so ein ganz diffuses Bild. Was auch total auffallend ist und was ich mir auch überhaupt nicht erklären kann, ist, die Zahl bei den Tötungsdelikten ist auch signifikant rückläufig. Also wenn man nur mal so einen Vergleich hat, wir hatten bis Ende Mai im vergangenen Jahr 28 Fälle von Totschlag oder versuchten Totschlag, in diesem Jahr 5. Das sind 23 Fälle weniger. Und die Fälle, die als Mord eingestuft worden sind oder als versuchter Mord, das waren letztes Jahr bis Ende Mai 11, sind in diesem Jahr 6, also fast eine Halbierung. Und ich halte solche Taten für gar nicht oder nur schwerst präventabel, weil die oftmals so aus Situationen heraus bestehen. Das ist für mich unerklärlich, warum das jetzt so ist. Da hat man immer mal Schwankungen drin, aber ich finde, sie sind dieses Jahr schon signifikant.
Nun sprechen wir in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, immer wieder auch über Messerattacken, gerade sehr aktuell, oder aber auch über das furchtbare Thema Vergewaltigung. Sagt die Kriminalitätsstatistik darüber etwas aus?
Ja, also die Messertaten, ohne dass ich jetzt genau auf die Tat die Zahl sagen kann, aber sie sind rückläufig um 3,5%. Das ist so ein Ding, das kann immer mal sein, wo Schusswaffen eingesetzt worden sind. Das ist also, wenn man mit einer Waffe droht, also nur zeigt, aber auch wenn man schießt, Schreckschusswaffen gehören auch dazu. Das ist um über 20% zurückgegangen. Bei den Vergewaltigungen, da haben wir nochmal einen Rückgang von um 11 Taten auf 120. Das ist auch ein Rückgang von 8,4%.
André, ich frage trotzdem einmal nach, und zwar gerade wegen der guten Nachrichten. Und wenn man so ein bisschen unsicher ist, was könnte die Erklärung auch sein? Es wurde nichts an der Erhebungsmethode geändert.
Nein. Also das ist eine Erhebungsmethode, die bundesweit gültig ist. Da kann auch keiner dran rumrütteln oder sich rumschleichen. Die ist schon gesetzt. Das sind gute Nachrichten. Ein Wermutstropfen ist natürlich immer dabei. Wir haben Gewaltkriminalität ist hochgegangen. Und wenn man sich das mal anguckt, bei der Gewaltkriminalität sind es ausschließlich gefährliche Körperverletzungen und Raubtaten. Und da ist ganz viel im Hauptbahnhofmilieu. Also alles, was so um Drop-in ist, das hat auch damit zu tun, dass da mehr Polizei ist. Die bekommen mehr mit. Und was damit auch korrespondiert ist, wir haben auch deutlich mehr Widerstandsdelikte und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. Die sind nämlich um 26% etwa gestiegen. Das sind 886 Taten mehr. Und das ist auch ganz oft, dass man da so Kontrollsituationen hat. Und wenn man denn als Polizist, sag ich mal, bei so einem jemand, der unter Alkohol oder Drogen steht und aus diesem Milieu ist, dann gerät man oft miteinander. Die sind auch so ein bisschen unkontrollierbar und da kommt es auch oft zu Widerstandshandlungen. Also das zeigt für mich, dass man da unheimlich aktiv ist und natürlich auch eine Menge rausholt. Aber man muss dann auch sagen, St. Georg gibt es auch her. Ne? Da ist halt viel los. Und das ist so das Sorgenkind in Hamburg, was Kriminalität angeht.
Das erleben wir nicht so oft, oder? Unter dem Strich gute Nachrichten von Polizeireporter André Zandvakili. Vielen Dank dafür. Und wem das jetzt zu viel Zahlen in zu kurzer Zeit waren, haben wir natürlich alles nochmal auf abendblatt.de aufbereitet. Drogen auf dem Schulhof. An was denken wir dann? Na klar, vor allem an Joints, an Cannabis. Stimmt natürlich, aber mittlerweile breitet sich auch der Konsum von Lachgas in den Schulen aus. Früher war das, Achtung, schlechtes Wortspiel, ein Highlight auf Partys und auf dem Kiez. Mittlerweile ist Lachgas als Droge immer mehr ein Thema in der Schule. Unsere Chefreporterin Miriam Opresnik hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Reden wir hier von diesem ganz normalen Lachgas, Miriam, mit dem Luftballons gefüllt sind, oder habe ich eine Bildungslücke?
Du meinst diese schwebenden Luftballons vom Dom oder vom Kindergeburtstag? Nee, das ist tatsächlich was vollkommen anderes. Da ist Helium drin. Ich weiß, das macht man manchmal auch, dass man dieses Helium einatmet und dann klingt die Stimme ja so ein bisschen
Mickey wie Maus. Mickey Maus, ne? Genau.
Nee, das ist tatsächlich was vollkommen anderes, Marcel. Ich glaube, das ist auch echt so ein Problem, was wir hier haben, dass viele Kinder das wahrscheinlich kennen. Und ich glaube, die haben das auch schon auf Kindergeburtstagen dann mal eingeatmet und denken, ach, das ist ja das Gleiche, und sich dieses Lachgas reinziehen und gar nicht wissen, dass das einfach was Krasseres ist als Helium.
Miriam, was ist denn das für ein Rausch, sage ich mal, den ich durch Lachgas bekomme? Bei einem Joint heißt es immer, da komme ich runter, ich kann entspannen, ich habe noch nie gekifft, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber ich sag mal, ich nehme natürlich die Informationen schon in mich auf. Und wie ist es bei Lachgas?
Naja, so wie es die Jugendlichen oder andere schildern oder auch Suchtexperten, bist du eben dann so ganz euphorisiert und gackerig. Das ist tatsächlich so. Es gibt dann im Internet Videos, wo einfach man alles total lustig findet. Und man muss sich nochmal klar machen, Lachgas wird ja durchaus auch in der Medizin zur Schmerzlinderung eingesetzt. Ne? Viele kennen das vielleicht vom Zahnarzt, oder auch unter der Geburt wird es verwendet, weil du dann eben ja in so eine Leichtigkeit, in so eine losgelöste Stimmung wohl kommen sollst, so wie es heißt.
Wie lange hält so ein Flash an?
Ich glaube, so wie es gesagt wird, nur ein paar Sekunden bis wenige Minuten, was auf der anderen Seite natürlich auch so ein Problem ist. Das führt eben dazu, dass wir Fälle haben, die Kinder konsumieren das in der Schule, in der Pause und gehen dann in den Unterricht. Da ist aber alles wieder normal. Also da ist jetzt kein Lehrer, der merken könnte, der ist heute komisch drauf, hat der womöglich was genommen. Und selbst wenn, es wäre ja erlaubt. Du kannst ja noch nicht mal sagen, Mensch, du, verboten, ab nach Hause.
Ja, und da kommen wir ja zu dem nächsten Punkt. Es ist halt legal zu kaufen. Wo ist das überall drin? Oder wo? Ich kann das bei Butni doch kaufen, oder? Als Beispiel.
Ja, es ist total absurd. Es ist vollkommen legal. Es unterliegt noch nicht mal irgendeiner Altersbeschränkung. Was man vielleicht sich nochmal klar machen muss, was ich auch nicht wusste, Lachgas ist quasi das, was in diesen kleinen Sahnekapseln drin sind, die du brauchst, um Sahne aufzuschlagen. Du kannst es natürlich auch in richtig großen Flaschen inzwischen kaufen. Übrigens zusammen mit Luftballons. Ne? Aber genau, du kriegst es überall, in jedem Supermarkt, in jeder Drogerie, in vielen Kiosken und absurderweise auch in einigen Automaten, die zum Beispiel in Niedersachsen neben Schulen aufgestellt sind. Zusammen mit irgendwelchen Snickers-Riegeln kriegst du da Lachgas im Automaten.
Ja, das ist wirklich absurd. Lass uns jetzt einmal den Schwenk tatsächlich zum Thema Medizin und zum Thema Ärzte machen. Warum ist das so gefährlich? Also warum sollte man Kinder davor warnen, das einfach zu konsumieren?
Vielleicht noch einen Satz vorweg, bevor wir auf die Gefahren zu sprechen kommen. Was mich wirklich erschrocken hat, war ein Zitat von dem Suchtexperten Professor Thomasius, der eben gesagt hat, naja, wir hatten das schon immer, seit ich Arzt bin, das was auch schon 38 Jahre ist, dass wir Kinder hatten, die Lachgas konsumiert haben. Aber er sagt, er ist selber erschrocken, dass die Kinder so jung sind und es so viele plötzlich nehmen. Er sagte, das gab es noch nie, dass wir irgendwelche 12-jährigen Mädchen haben, die auf dem Kiez rumstreunern und sich da Lachgas aus Ballons reinziehen. Und die Gefahren, auf die er nochmal so drauf hingewiesen hat, ist so, dass das Lachgas bei vielen einfach als Einstiegsdroge genommen wird. Also du kannst von Lachgas selbst jetzt nicht körperlich abhängig werden. Aber die Gefahr besteht eben darin, dass viele das als Einstiegsdroge nehmen und aufgrund dessen, dass es eben so frei verfügbar ist, einfach überhaupt nicht erkennen, dass das mit Gefahren verbunden ist. Und so typische Nebenwirkungen, die eben auftreten können, sind Erfrierung, weil das eben ein kaltes Gas ist. Also du kannst dich wirklich an den Lippen erfrieren. Du kannst bewusstlos werden, schwer stürzen. Es kann zu Atemstillstand oder im Extremfall sogar zu Todesfolge kommen. Also es ist wirklich krass. Man muss sich nochmal klar machen, das ist eben kein Spielzeug.
Wie sehen das denn die Politiker? Ich formuliere es ein bisschen überspitzt. Wo ist Karl Lauterbach, wenn wir ihn mal brauchen?
Ja, der kommt jetzt langsam auf den Plan. Nach vielen, vielen Protesten hat er eben gesagt, dass da bei dem Gesetz Handlungsbedarf besteht. Mal gucken, was das bedeutet und wie schnell sich sowas auch umsetzen lässt.
Lachgas ist aktuell als Droge der Renner bei Jugendlichen. Danke an meine Abendblatt-Kollegin Miriam Opresnik. Wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auf den Podcast-Plattformen Ihres Vertrauens uns bewerten, Feedback geben. Dafür vielen Dank. Zum Schluss, vor unserem Nachrichtenüberblick, noch eine Frage von unserer Hörerin Gabi Babakow. Sie hat gemailt unter der bekannten E-Mail-Adresse moinhamburg@abendblatt.de. Liebes Team, vielleicht habe ich es überhört, aber ich hätte gern gewusst, wie der Name Volt für diese Partei entstanden ist und was er bedeuten soll. Gute Frage, Gabi. Volt, wir wissen ja alle, die Partei der Stunde. Gestern hatten wir Ihre Europaabgeordnete bei uns im Interview vorgestellt, Nela Riel. Und die Frage nach dem Parteinamen habe ich nicht gestellt. Aber Gabi, hier ist die Begründung. Sie lautet wie folgt. Der Name der Partei ist der internationalen elektrischen Maßeinheit Volt nachempfunden, um einen einheitlichen und in ganz Europa verständlichen Begriff zu verwenden, der neue Energie für Europa sowie Schnelligkeit und Effizienz des Teams versinnbildlichen soll. Soweit die Erklärung. Gabi, ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Bis morgen und bye-bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Die Entscheidung über den Einstieg der Reederei MSC beim städtischen Hafenkonzern Hala verzögert sich. Die Linke im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft hat eine öffentliche Anhörung beantragt. Damit kommt der Fahrplan für den Verkauf von städtischen Anteilen ins Wanken. Gegen den Einstieg von MSC gibt es seit Wochen Proteste, auch aus der Belegschaft. Mit einer neuen Strategie will der rot-grüne Senat mehr Fachkräfte nach Hamburg holen und die bereits vorhandenen besser an die Stadt binden. Vor allem geht es um attraktive Arbeitsbedingungen, also angemessene Bezahlung, faire Arbeitsverträge und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gewerkschaften und Arbeitgeberverband hatten an dem Papier mitgearbeitet. Für die Fußball-Europameisterschaft wird es am Hamburger Volksparkstadion keine öffentlichen Parkplätze geben. Für Fans bedeutet das, den ÖPNV nutzen oder mit Fanbussen zu den Spielen fahren. Die Stadt Hamburg rät Autofahrern, die Park-and-Ride-Parkplätze außerhalb der City zu nutzen. Da das aber insgesamt nur rund 8.000 sind, wird das kaum ausreichen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.